Herzlich willkommen bei
Drehzeug,
einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Skibidi Baben.
Stell dir vor, dass du jetzt in einem Flugzeug sitzt, was über den Anden abstürzt. Du bist da mit ein paar Menschen und dir wird zum ersten Mal nahegelegt, du musst jetzt einen anderen Menschen, der mit dir abgestürzt ist, der schon tot ist, müsstest du jetzt essen. Würdest du, weil du hast ja immer noch die Entscheidung im Prinzip, ob du es tun würdest oder nicht. Würdest du es tun?
Es ist halt was man nicht so beantworten kann. Was ich aber beantworten kann, ist, dass bevor ich diesen Film gesehen habe, hätte ich ganz klar Nein gesagt. Und nachdem ich diesen Film gesehen habe, weiß ich, dass dieses Nein absolut nicht realistisch ist.
Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiten, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
Herzlich willkommen zurück hier bei
Podcast.
Dem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien.
Ja.
Heute sitzen hier Jason und
Luis.
Luis,
ja.
Meine Wenigkeit. Marcel, den haben wir leider nicht ins Boot geholt, weil das haben Jason und ich irgendwie so in unserem Privatchat geschrieben.
Ja, total. Ich habe auch noch dran gedacht. Ich war noch so, Alter, wir müssen Marcel eigentlich auch sagen, wann wir aufnehmen und worüber wir aufnehmen.
Naja, tatsächlich gestern Abend im Bett auch noch dran gedacht, aber ich dachte so. Ach, Jason hat das doch schon gemacht,
ja,
so easy.
Hatte ich auch gedacht.
Hat den doch bestimmt schon gesehen seitdem oder sowas.
Mhm.
Alles cool. Aber Die Folge ist jetzt leider, dass wir hier heute ohne Marcel sitzen. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen was länger. Letzte Folge haben wir nochmal worüber gequatscht?
Das war Wonka.
Das war Wonka, genau. Und das war nicht mehr so ganz aktuell. Und wir dachten, den Trend führen wir weiter und quatschen heute über einen Film, der jetzt auch schon seit dem 4. Januar auf Netflix, glaube ich, ist. Und
ja, kann sein.
Ich glaube, seit dem 31. Dezember oder sowas war der in den Kinos zu sehen, in ausgewählten Kinos auf jeden Fall. Und zwar geht es da um die Schneegesellschaft, zu Deutsch.
Ja.
Ein Film von Bayona.
J.A.
J.A. Bayona. Genau, denn wir sprechen jetzt auf jeden Fall über diesen Film. Ein Film über ein Ereignis.
Ein Wunder.
Genau, das wollte ich gerade zitieren.
Ach, sorry.
Alles gut. Ich zitiere jetzt den Anfang des Films. Und zwar, die einen sagen eine Tragödie, die anderen sagen ein Wunder eben. Genau, danke Jason, dass du es mir geklaut hast.
Jetzt macht das irgendwie total häufig.
Aber auch so, das bestätigt einfach nur, wie oft wir gleich denken.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen gruselig. Aber anyways, genau, und das ist schon die, wenn mich nicht alles täuscht, zweite Auflage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mindestens die zweite Auflage beziehungsweise Verfilmung dieser Geschichte ist. Denn Anfang der 90er gab es schon mal einen Film, auf Englisch Alive, heißt er, auf Deutsch Überleben, Ausrufezeichen.
Mhm.
Finde ich auch irgendwie, also ist voll die falsche Übersetzung.
Ja, aber es ist die falsche Übersetzung.
Ja, es ist, also.
Aber lebendig würde man im Deutschen wahrscheinlich als was anderes interpretieren, wenn du das liest. Das wäre so irgendwas von wegen so, ja, du lebst dein Leben und alles ist geil, lebendig.
Sein. Ja, aber das ist ja, das, also ich finde, das ist deeper. Weil, ne, das ist auch so ein bisschen Thema in dem Film.
Das nicht lebendig sein, fürs lebendig sein.
Ja, erstens das, aber vor allem auch dieses so, was macht lebendig sein aus? Warum will man lebendig sein? Und was trennt einem vom lebendig sein und vom Tod sein und sowas?
Deswegen, das Sterben.
Ja, zum Beispiel. Oder Flugzeuge. Und deswegen, der nachdenkliche Blick. Finde ich, also das ist eine scheiß Übersetzung. Das hat mich richtig genervt, als ich es heute gesehen habe.
Ja.
Ja, auf jeden Fall Anfang der 90er, dieser Film, der, ich weiß gar nicht jetzt, wie, ich glaube, der war relativ, ist jetzt gar nicht so schlecht in der Kritik für das, was er damals irgendwie war und was er so erzählt. Aber ich habe mir vorhin mal so ein paar Vergleiche so angeguckt zwischen dem alten und dem neuen Film, sage ich mal. Und die Filme machen beide ziemlich viel ähnlich oder fast schon gleich, aber sind in ein paar Dingen halt fundamental anders. Und das ist eigentlich ganz interessant. Da kommen wir gleich auch, wenn wir dann jetzt richtig drüber quatschen, mal auf so, was da so anders ist und was meiner Meinung nach besser und schlechter ist irgendwie in den beiden Filmen so. Ich habe jetzt den 1991 oder 92 rausgekommen, Film nicht gesehen im Ganzen, aber ich habe Ausschnitte gesehen und ich habe, wie gesagt, so auch so ein Essay darüber gesehen, so was so auch die Unterschiede sind, weil ich habe gestern erst den Film von Bayona gesehen und hatte jetzt überlegt, gucke ich mir den anderen heute auch noch an oder lohnt sich das überhaupt?
Ja, ja.
So, das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil im Grunde ist vieles eben ähnlich. Ja, genau, der Film ist außerdem für 2 Oscars nominiert.
Ja, habe ich gesehen.
Und zwar für den Oscar, beziehungsweise für die Kategorie Make-up und Hairstyling und sowas, was meiner Meinung nach, also ist auch echt crazy gemacht in diesem Film.
Ja.
Besonders wenn es so ans so Verändern der Figuren über den Zeitraum geht.
Ja gut, aber das lag an der Performance.
Genau, aber das trotzdem kommt das irgendwie alles irgendwie so, spielt das halt zusammen, dass es dann so auch so geil rüberkommt.
Na klar.
Und der Oscar für den besten fremdsprachigen Film, weil der Film im O-Ton auf Spanisch ist. Hast du den im O-Ton geguckt?
Nee, ich hatte überlegt und dann war ich so, okay, weißt du was, vielleicht beim zweiten Mal.
Mhm. Ja, ich habe den im O-Ton geschaut, aber gut.
Ja.
Ich habe so einen kleinen Cheatcode. Ich kann ein bisschen Spanisch, weil mein Vater Spanier ist.
Ja.
Da habe ich auch noch einen witzigen Funfact nachher zu.
Ich bin auch Spanier.
Ich bin auch halb Spanier, genau. Ja. Aber es geht um die Produktion des Films und wo das alles passiert ist hauptsächlich.
Ich habe auch, hast du es Behind the Scenes gesehen?
Auf Netflix das?
Ja.
Nee, ich habe das gesehen, genau. Ich habe auch noch ein anderes gesehen.
Nice.
Das heißt, ich hätte auch Bock gleich nochmal so ein bisschen in die wirklich im Produktionsabläufe dieses Films.
War sehr geil, sehr geiler Dreh,
ja,
bestimmt.
Übelste fett. Ich glaube 140 Drehtage, Alter.
Ja,
160 Drehtage.
140.
Also übel abgedreht lang.
Ja.
Aber ja, genau, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu. Deswegen, aber bevor wir jetzt hier anfangen, noch eine Spoilerwarnung, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Wir werden über den Film reden. Wir werden diesen Film auch im teils Detail, sag ich mal, besprechen, an verschiedenen Aspekten auf jeden Fall. Und ich meine, klar, man kennt, glaube ich, auch diese Geschichte von diesem Ereignis, auch schon bevor dieser Film jetzt rausgekommen ist. Aber wenn ihr jetzt über das Schicksal einzelner Figuren nichts wissen wollt oder ihr auch gar nichts über diesen ganzen Film wisst und was die Backstory und das, die eigentliche Geschichte dahinter, die wahre Geschichte dahinter ist, ja, dann guckt euch den Film auf Netflix an, kommt danach wieder und so viel kann ich mir versagen, eine sehr, 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 sehr große Empfehlung von mir, sich den Film anzugucken, weil der ist schon besonders.
Ja, von mir auch. Also ich, bei mir ist zwar nicht schwierig, aber ich war wieder in Tears am Ende.
Ja, ich habe mir nur mich zusammengerissen, weil ich nicht von meiner Freundin rumholen wollte.
Ja, das wäre auch übel peinlich.
Also, toxic Masculinity und sowas.
Ich liebe das.
Ey, das ist meine zweite Vorname. Ich kann es zwar nicht aussprechen, das Wort, hat man gerade gehört, aber ich heiße so. Ich weiß auch immer noch nicht, wie man meinen zweiten Vornamen schreibt. Ich weiß nicht, ob es mit DT oder mit D geschrieben wird. Ich hatte letztens mit meiner Freundin diese Diskussion, weil sie wissen musste, wie mein zweiter Vorname geschrieben wird. Und ich wusste.
Achso, dein echter zweiter Vorname.
Ich dachte, nee, mein
echter.
Mein echter zweiter Vorname. Ich weiß es einfach. Ich kann mir das nicht merken, weil ich habe einen Freund, einer meiner engsten Freunde, der heißt mit Nachnamen so, aber wird eben anders geschrieben. Und ich kann mir nie merken, wer von uns wie geschrieben wird.
Warte, wie heißt du mit zweiten?
Gerhard.
Gerhard. Ach ja.
Und ne, Gerhard mit DT gibt's und es gibt Gerhard mit D. Es gibt vielleicht auch Gerhard.
Es gibt auch Gerhard auch
mit T. T und mit DH oder was weiß ich, Alter. Aber die beiden Schreibarten weiß ich, also die anderen Schreibarten weiß ich, das kann es nicht sein. Aber DT und D, seitdem ich Karl heiße, seitdem ich ihn kennengelernt habe, komme ich immer durcheinander. Ich weiß nicht mehr, wer von uns ist welcher Gerhard. Deshalb wollte ich jetzt nur kurz mal erzählen. Das ist eigentlich ganz witzig.
Spannend.
Spannend, ja. Das sind so meine täglichen Probleme.
Ja.
Genau. Ja. Mal vorweg. Ich habe von dem Film so gar nichts mitbekommen erstmal.
Der ist voll an mir vorbeigerauscht.
Auf jeden Fall ist der Film so, was auch Trailer betrifft, vollkommen an mir vorbeigezogen. Ich habe gar nichts von dem mitbekommen.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der in irgendwelchen Kinos lief.
Ja, das halt auch. Wahrscheinlich ist der in Deutschland auch gar nicht groß in irgendwelchen Kinos gelaufen. Das ist ja so, dass die Netflix-Filme eher selten in Deutschland irgendwie dann im Kino laufen, sondern das ist ja hauptsächlich in Amerika dann oder halt da, wo sie gemacht wurden. Also behaupte ich jetzt einfach mal ganz kühn.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall seltenst irgendwelche Netflix-Filme im Kino gesehen. Eher so Apple TV, ne?
Der Napoleon jetzt, ne?
Napoleon und Killers of the Flower Moon,
ja.
Beide. Weil irgendwie ich das Gefühl, dass Apple auch den Film so irgendwie mehr Kinozeit einräumt, als es jetzt so ein Netflix
hat. Bei Netflix wird es sich immer so anders machen, jetzt einfach nur um Oscar nominiert werden zu können.
Ja, ist auch irgendwie, glaube ich. Also es ist so.
Ja.
Ist ziemlich sicher so.
Weil auch schon hart, weil wenn du einen Netflix-Film machst so, und du denkst, du machst gerade richtig einen geilen Film und dann sagen die so, dann sagst du von mir, ja, wann kommt der denn in die Kinos? Und Netflix ist so, Digga, kommt nicht in die Kinos. Aber es ist ein geiler Film, wirklich. Und du als Regisseur denkst dir, ja, sicher. Warum kommt der ins Kino für so ein paar Tage? Er hat keine Ahnung. Geh schlafen.
Nimm das Geld und geh. Ich glaube aber, dass sowas vertraglich vorher schon festgelegt wird, bevor der Film überproduziert wird. Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber ja, es geht da hauptsächlich um Oscar-Nominierungen, weil ein Film kann nur für einen Oscar nominiert werden, wenn er im Kino lief.
Ja.
Das stimmt.
Das finde ich auch nicht mehr so ganz zeitgeistgetreu, aber naja.
Ach ja, die Oscars haben ja sowieso so ihre Problemchen.
Ne? Ich finde auch den Preis für bester fremdsprachiger Film ist auch irgendwie ein selten dämlicher Preis irgendwie.
Warum?
Ja, weil so Fremdsprache im Filmkosmos, finde ich, sollte es gar nicht geben. Also es ist ja...
Ja gut, Oscars, es geht ja darum, dass die Oscars und die Academy halt in Amerika sitzen.
Ja, ja.
Und das ja eher so ein amerikanischer Filmpreis ist. Das ist halt wie der deutsche Filmpreis Berlinale. So ist das halt, sind das halt die Oscars von der Academy. Und deswegen gibt es halt alles, was nicht in Amerika produziert wurde, beziehungsweise nicht auf Englisch ist, so... ist dann halt ein Fremdsprachengerät.
Nee, das ist mir schon klar, aber es ist immer so ein Ding von, keine Ahnung, ich bin eh kein Oscars-Fan, so, weil ja, ich das Gefühl habe, das wird so glorifiziert irgendwie, aber ja, deswegen bin ich dann immer, wenn ich so bester fremdsprachiger Film, so, okay, warum? So, keine Ahnung, naja, ist egal.
Ja, ich finde das auch, ich finde es jetzt irgendwie dumm, das zu trennen in fremdsprachiger und bester Film. Und dass es dann halt auch möglich ist, für so ein, wie so ein Parasite zum Beispiel, dann bester Film trotzdem zu gewinnen.
Genau.
Weil, also dann braucht man die fremdsprachige Kategorie nicht, weil wieso so können die nicht alle
in bester Film. So. Ist das jetzt schlechter oder ist das eine besser eben. Und das andere schlechter? So genau. Deswegen,
ne? Welcher Preis ist auch mehr wert? Der beste Filmpreis oder der beste fremdsprachige Film?
Ja.
Ist direkt so ein bisschen so, als wäre der fremdsprachige Filmpreis irgendwie weniger wert als der beste Filmpreis.
Ja.
Also ich weiß, was du meinst.
Ja, ja,
genau. Aber wie gesagt, die Oscars sind sowieso, also es werden so oft Sachen nicht nominiert oder nominiert für Dinge, wo man sich einfach nur fragt, what the fuck, Alter? Also
es ist halt hochpolitisch einfach, diese Preisverleihung.
Ja, der Oscar, der repräsentiert in der Regel nicht den wirklich besten Film. So, nee. Ist einfach so.
Eh nicht, kann gar nicht.
Ja, aber es ist eben, weil es ist super subjektiv.
Ja.
Aber wir können noch mal eine Folge über die Oscars machen, weil das ist ein Riesenthema.
Der korrupte Oscar.
Genau. Aber zurück zu dem Film. Er ist auf jeden Fall dafür nominiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich vorher war. Nee, es ist ja mir vorbeigezogen, darum ging's.
Ja.
Und irgendwann war tatsächlich der Punkt, ich habe jetzt meine Freunde mittlerweile so weit gekriegt. Also als wir so zusammengekommen sind, hat sie so, sag ich mal so, 1% aller Filme, die man so gesehen haben muss, also nicht aller Filme, sondern alle Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, hatte sie gesehen. Dazu zählten zum Beispiel nicht Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, so, das sind so Franchises, die man in der Jugend irgendwie gesehen hat. Ganz abgesehen von wirklichen großen Filmklassikern.
Shrek
oder Der Pate.
Ja.
Weiß man nicht, was besser ist, aber...
Wahrscheinlich Shrek.
Beides nicht gesehen. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich sie so nach und nach versucht, irgendwie, weil mir das halt super wichtig ist, dieses Bewusstsein irgendwie bei ihr so zu entwickeln oder ihr zu helfen, das zu entwickeln, eher so. Weil es ist tatsächlich so, dass sie am Anfang eher wirklich nur so drauf geschaut hat und nicht zugeschaut hat.
Ja.
Wir haben zum Beispiel irgendwie so Filme gesehen, wo sie dann irgendwie gar nicht mehr... Also es ist oft immer auch noch so, sie ist nicht so extrem focused irgendwie auf Filme, so wie ich das bin, aber das
will man auch teilweise. Also ich wünsche das tatsächlich auch einfach keinen. Weil manchmal machen mir Filme auch einfach keinen Spaß mehr zu gucken, weil ich auf viel zu viele Dinge achte.
Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass sie aufmerksam mehr zuschaut so und dass sie auch jetzt angefangen hat, Filme zu gucken, ohne dass ich sie, sag ich mal, dazu angestoßen habe. Also zu sagen, okay, lass mal den Film jetzt gucken, der ist krass, den musst du sehen oder den will ich nochmal gucken oder was weiß ich. Der ist neu, den will ich jetzt mal sehen. Sondern es ist so, dass sie, wenn ich zum Beispiel arbeiten bin und sie frei hat irgendwie, dass sie dann halt auch Filme schaut, die sie noch nicht gesehen hat und die halt auch nice sind. So.
Ja.
Und darunter fällt die Schneegesellschaft.
Ja.
Denn die Empfehlung von dem Film habe ich tatsächlich von ihr. Und das war so ein Moment in unserer Beziehung, wo ich gesagt habe, so, let's go, Digga. Also ich habe es nicht, kommuniziert, so, aber es war so ein so, ja, Mann, ja.
Ja,
genau,
ja,
das brauche ich.
Ja,
ja, ich habe den Film dann jetzt gestern geschaut, auch weil du dann gesagt hast, ey, vielleicht machen wir darüber einfach die Folge und nicht über
Saltburn. Als ich das gesagt habe, hast du schon direkt gesagt, von mir, ja, lass lieber darüber.
Ja, weil ich hatte den dann auf meiner Liste und wollte den
sehen
und dann war das so, ja, okay, gut. Dann habe ich jetzt auch wirklich einen Anlass, ihn zu gucken, ansonsten gucke ich ihn wieder nicht.
Ja.
Und dann haben wir uns den gestern Abend reingepfiffen und ich muss sagen, so, ich habe echt, also ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der mich irgendwie so durchgeschüttelt hat. Das Ding ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder beziehungsweise hatte so ein bisschen die Befürchtung bei dem Film, dass das so ein, ja, so ein Sensationsgeilheitsding ist.
Hatte ich auch gedacht. Ich dachte, der geht so richtig auf diesen Kannibalismus und sowas.
Genau. Und das ist halt so, also ich habe von der Geschichte halt vorher schon gehört.
Ja, ich auch.
Und all diese Dinge. Und ich habe auch, das habe ich gerade eben tatsächlich auch nochmal irgendwie jetzt geschaut, so eine amerikanische Doku über dieses Ereignis und das war halt so richtig so sensationsgeil, amerikanisch Doku-mäßig halt, überall die ganze Zeit so bam, so Schock-Soundeffekt und dann haben sie die gegessen und dann bam, auf so ein Skelett, was man so in der Ecke vom Bild sieht und bam, bam, bam und das ist halt so,
haben sie gegessen,
ja. Ist das krass, diese kranken Asche, Digga, und das Ding ist, ich habe so ein bisschen, ich wusste,
so hören sich amerikanische Dokumentationen an. Diese kranken Asche.
Hello, crazy fuckers. ja, nee, ich habe da so ein bisschen, weil ich wusste halt nicht so, okay, wir sind auch die Leute dahinter, die den Film gemacht haben und alles.
Ja.
Deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, als ich dann auch
hast dich so vorbereitet, dass es trashy wird?
Ja, nicht unbedingt trashy, aber ich habe mich so vorbereitet, dass es so sehr so schwierig wird.
Ja,
weißt
okay,
du?
Ja.
Also so vielleicht auch so ein bisschen moralisch schwierig.
Mhm.
Diesen, also so ein bisschen, wir hatten diese Debatte mal auch verfolgt und auch selber ein bisschen geführt gehabt bei diesem Jeffrey Dahmer-Ding.
Oh ja.
Weißt du?
Dazu habe ich aber viel mehr Dinge noch gehört jetzt, wo ich mir dachte, Bruder, die Serie kann man gar nicht machen.
Ja, eben.
Ja.
Und das Ding ist halt so, klar, hier geht es jetzt nicht um irgendeinen kranken Serienmörder, der, ne, Gott weiß, was getan hat.
Da geht's um Liebe.
Ja, genau, also es ist das Topic, genau, das Topic ist irgendwie so ein ganz anderes und auch was dahinter steht ist, das ist zum Beispiel auf jeden Fall kein True-Crime-Ding irgendwie so.
Es ist nur true.
Ja, nee, aber es ist trotzdem halt einfach ein Unglück. So, und es ist schon so, dass so diese Dinge irgendwie bei uns so ein dieses Gaffer-Syndrom, dieses so, und zwar, ich rede ja nicht vom Panzertape,
ich weiß,
ne? Sondern von dem, wir gaffen und wir gucken und es ist so,
solange
wir nicht selber betroffen sind, ist es irgendwie auch so.
Das, was du dir in The Last of Us die ganze Zeit gewünscht hast, mehr Gewalt, mehr.
Genau, ja.
Ja, genau.
Genau das ist es.
Ja.
Und, nee, das ist jetzt aus dem Kontext, ne? Hört mal die The Last of Us Folge, einer unserer ersten Folgen, dann könnt ihr auch verstehen, warum, also was ich da gemeint habe.
Ja.
Ich bin kein Verfechter für Gewalt. Ich bin gar kein Fechter, weil ich bin Anti-Gewalt. Aber im echten Leben.
Okay.
Peace.
Im echten Leben.
Hier, aber genau, wir müssen sagen, Quatsch, wir müssen sagen gar nichts. Ich
gar nichts.
Muss sagen, ich habe mich halt getäuscht. Also wie gesagt, ich bin da reingegangen und dachte so, okay, es kann sowas werden mit, wir nehmen jetzt dieses Unglück, weil das ist halt einfach irgendwie crazy und jetzt kosten wir das so richtig aus und
ja,
die Leute gucken sich das an, weil es halt mega krass ist so und die Leute essen Leute und das ist so verwerflich, aber gleichzeitig auch so schwierig mit dem, ne, was weiß ich so. Das ist halt gar nicht gewesen.
Gar nicht. Ich dachte auch, das wird so voll der Mainpoint.
Ja, genau. Sondern es war, also der Fokus wurde, und das fand ich mega interessant, das fand ich auch geiler als bei dem, oder das finde ich auch, unterscheidet den von dem ersten Film, Live, so maßgeblich. Der Fokus wurde halt auf was ganz anderes gesetzt. Und einfach auf das Leid der Leute. Und auf dieses, wie du schon sagst, so auf dieses diesen Zusammenhalt, diese Liebe untereinander unter den Überlebenden und diese moralischen, ja, Konflikte, die mit dann auch diesem Kannibalismus irgendwie einhergehen,
ja,
zu tun haben. Aber es geht halt nicht so, also das Unglück steht irgendwie nicht im Fokus in dem Sinne, wie man es sich jetzt oder wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern eher das, was die Leute daraus machen in gewisser Weise. So. Ja, und ja. Dieses, ja, wie die Menschen halt mit diesem Leid fertig geworden sind so und sich da zusammen halt weitestgehend irgendwie durchgezogen haben miteinander.
Ich fand auch, es war halt nicht, ne, wenn man jetzt so Liebe sagt, man hat oft in Filmen, hat man romantische Liebe, man hat irgendwie familiäre Liebe oder freundschaftliche Liebe. Und ich fand, das war es irgendwie alles nicht. Ich fand hier, das war wirklich die Liebe zum Menschsein irgendwie. Weil ich hatte ich mir vorgestellt, in deren Position zu sein. Da war so, was, wenn ich mit meinen Freunden oder auch teilweise fremden Leuten so da wäre, was, wie die zueinander waren, in dem Film jetzt nur, ne? Ich weiß nicht, ob das haargenau genauso war. Ich dachte mir so, okay, in anderen Filmen wird so voll oft, sobald Menschen abgetrennt sind von Zivilisation, haben die irgendwelche weirden Staatenformen, die in ihrer Gesellschaft dann einführen. Mhm. Und irgendeiner dreht immer durch und fängt dann auf einmal an, andere Leute umzubringen oder sowas. Und ich war irgendwann so an einem Punkt, wo ich so war, okay, das passiert hier gar nicht so. Macht auch mal Sinn, weil ich dachte, ich kann das nicht in jedem Film sehen. Und dann war ich immer so, okay, aber die sind jetzt irgendwie, manche von denen kannten sich ja zum Beispiel unter sich vorher gar nicht oder wenig. Ja. Manche kannten sich richtig gut, aber es ist im Sinne davon auch eigentlich nur, die waren in der Mannschaft zusammen und sowas. So, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Freundschaft, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Arbeitsfreundschaft.
Ja, es sind halt alles Studierende, also auf jeden Fall die meisten von den Überlebenden. Ich glaube, der ältere Mann, der dann auch seine Frau da verliert und sowas, der ist unabhängig davon.
Ja.
Aber halt eben die meisten, auch von den Überlebenden nachher, sind halt alle Studierende an diesem, an der Hochschule da in Uruguay.
Ja, ja.
Und halt alle Teil dieser Rugby-Mannschaft.
Ja.
Außer zum Beispiel dieser Numa, der ja nicht Teil der Rugby-Mannschaft ist, aber auch Kommilitone von den ganzen.
Ja.
Das heißt, trotzdem sind die irgendwie alle auch befreundet. Ne, aber wie du schon sagst, sind jetzt nicht jeder ist jetzt nicht mit jedem so dicke
genau,
wie
genau.
Irgendwie.
Und da sind ja wirklich Dinge passiert, als dann der Narrative Speaker dann gestorben ist. Auch fand ich richtig mutig und geil auch, das ist, also ne, scheiße natürlich, aber es war im Film stilistisch sehr geil, dass der Sprecher gestorben ist.
Ja, das ist ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall gleich auch nochmal hin will.
Da hat er ja auch so eine Note rumgereicht, wo auch so irgendwie drauf stand, irgendwie die größte Liebe, die du einem anderen Menschen machen kannst, ist, wenn du deinen eigenen Körper oder dein eigenes Leben zum Leben gibst oder irgendwie sowas, war das gewordet. Wo ich auch mir dachte, ja, Mann, und das muss echt verdammt scheiße gewesen sein für den Film, als Bones and All rausgekommen ist. Weil da geht's ja auch, da basically haben die so the same word so benutzt am Ende.
Ja.
Und da war ich so, Digga, wäre ich der Typ, der 12 Jahre lang, also wäre ich J.A. und ich würde 12 Jahre lang an diesem Film sitzen und da kommt da so ein Film, wo so ein Jungspund produced an, die im Prinzip dieselbe Catchphrase haben wie ich.
Ja, es tut schon ein bisschen weh.
Scheiße.
Tut ein bisschen weh, ja.
Ja.
Nee, das Ding ist, du sagst so, der Fokus ist hier so auf Liebe zum Menschsein und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, und da kommen wir wieder auf das Übersetzungsthema von vorhin. Ich würde sagen, es geht auch um die Liebe zum Leben an sich, zum Lebendigsein irgendwie.
Ja, ja.
Und auch die Liebe für das Leben andere. Und gleichzeitig, und das macht eben auch dieses Kannibalismus-Thema dann trotzdem auch irgendwie halt so wichtig dafür. Und ist jetzt nicht einfach nur da, weil es halt krank ist und irgendwie, ne, sich gut verkauft, weil es halt irgendwie so, ne, moralisch schwierig ist. Aber das steht halt im großen Konflikt mit dieser Liebe halt, ne? So dieses, okay, wie weit ist es in Ordnung dann halt diesen, also ne, selbst wenn man den Konsens irgendwie von den Leuten dann gekriegt hat, halt den Körper anderer Menschen dafür zu nutzen, um dieses Leben aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und was ist, wenn dieser Körper in Liebe gegeben ist? So. Um genau diesen Zweck zu erfüllen. Und das ist halt was so viel weiter über dieses eigentliche Ding, Kannibalismus ist verwerflich, aber in dieser Situation nicht so einfach, weil sonst würde man sterben, Ding, irgendwie hinausgeht auf dieser anderen Ebene, so ein verworrenes und ja komplexes Ding einfach ist, was der Film in allen diesen Facetten, was halt passiert, und da gehört halt auch dieses Kannibalismus-Thema dazu, halt erzählt.
Ja.
Und das fand ich so, ja, beeindruckend zu sehen, und es hat mich mega gepackt und auch in Kombination mit dem unfassbar geilen Visuals, also die Bilder unfassbar sexy und der Soundtrack auch mega stark und das Schauspiel davon, ne, wollen wir gar nicht anfangen zu reden, obwohl wir da auf jeden Fall gleich auch noch drüber reden müssen, ja, aber weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses Gesamtprodukt einfach so unfassbar wertig und liebevoll und detailliert, sag ich mal, umgesetzt ist. Ja, mich hat es halt voll umgehauen, Digga. Also ich habe richtig war dabei, ich war mittendrin, hatte ich das Gefühl. Ich habe wirklich diese Kälte, diese Verzweiflung, ich habe richtig, und das meine ich, das habe ich so lange nicht mehr gehabt, ich habe diese Verzweiflung der Leute und dieses immer wieder Rückschläge zu kriegen, so mitgespürt, obwohl ich ja wusste, wo es am Ende irgendwie endet. Aber immer wieder die Natur, sag ich mal, und das sagen die ja auch relativ am Anfang des Films, wenn du versuchst, den Bergen zu entkommen, dann schlagen die Berge noch härter zurück. Und wirklich diese Bedrohung der Berge an sich und dieser Umstände des Wetters und alles, das hast du einfach, also ich war mittendrin.
Ja.
Und ich habe einfach gedacht, ich bin Teil davon und mir widerfährt das Gleiche, weil es so feinfühlig einfach rübergebracht wird.
Ja, ja.
Und Alter, das war wirklich, wirklich, wirklich harter Tobak.
Es war auch, wenn du wieder zurückgekommen bist, sag ich jetzt mal, in die grüne Welt, als die zwei Typen dann losgelaufen sind, um Hilfe zu holen, und du warst wieder so, die waren an diesem Bach und sowas, und ich dachte mir so, Alter, ich kann das gerade mit euch erleben. Ich war so, damn, Junge, alleine, dass es wieder grün irgendwo zu sehen ist, war ich so, wow. Und als die dann an diesem Bach sind und dieser Typ sieht diesen Salamander, Bro, ich dachte mir auch so, yummy, 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 und dann steht da einfach ein Mensch.
Ja, man ist mega mit drin gewesen.
Ja.
Also das war auch in allen möglichen Aspekten auch beim Absturz zum Beispiel, wie nah man an dem ganzen Geschehen dran ist, wie die Kamera
wirklich drin.
Ja, wie die Kamera wirklich auch von unten die Gesichter gezeigt hat, was so, wie du die Emotionen mitgekriegt hast und all diese Dinge. Also überall wurde einfach darauf gesetzt, einen mitten reinzusetzen. Wenn die dann kurz bevor die Lawine losbricht in dem Flugzeugrumpf sitzen und da ihre Reime erzählen und sowas, da war ich schon die ganze Zeit so, okay, jetzt bin ich auch mal so mäßig, weißt du, weil du hast das Gefühl, du sitzt dabei so und du erzählst jetzt auch gleich deinen Reim so ungefähr, weil du einfach so, es ist irgendwie so eine Art, so eine immersive Art des Erzählens.
Ja.
Ja, das hat mich einfach wirklich off-guard, sag ich mal, gecatcht, und über den ganzen Film hat sich das getragen. Und was auch so ein interessanter Punkt ist, und das ist das, was du gerade eben auch schon angesprochen hast und was auch, sag ich mal, der größte Punkt meiner Meinung nach ist, wo sich Alive von Die Schneegesellschaft jetzt irgendwie unterscheidet, ist dann wirklich, wo der Fokus auf der, also in der narrativen Ebene sitzt, auf welcher Person.
Ja.
Und wir haben jetzt schon gesagt, so, es geht um diese Liebe für das Leben der anderen in gewisser Weise auch und dieses Opfer bringen auch. Und so oft ist es das Ding bei diesen Filmen über solche auch wahren Begebenheiten, dass der Fokus meistens auf den Überlebenden sitzt, weil die Überlebenden sind diejenigen, die die Geschichte erzählen. Und ne, ich will, also natürlich werden auch die Opfer genannt und miterzählt und was die für Opfer gebracht haben, aber trotzdem ist es oft so, dass genau das irgendwie zu kurz kommt, weil der Fokus eben auf der Erzählung der Überlebenden liegt, die ja vielleicht auch in gewisser Weise Teile ja gar nicht so erzählt haben wollen oder erzählen wollen. Oh. Nee, und was halt dieser Film hier macht und wo ich wirklich lange gebraucht habe, um zu verstehen, ne, wie, also worauf der Film, sag ich mal, hinauslaufen wird, ist eben den Film aus der Perspektive eines der Opfer zu erzählen, eines der Verstorbenen, der Nicht-Überlebenden.
Ja.
Und dann an diesen Punkt eben zu kommen, wo diese Figur ihr Leben gibt für die Überlebenden, und ab dann sind wir eher bei den Überlebenden als bei denen, die es nicht geschafft haben. Aber der Film macht das eben so und er vermittelt damit so diese Bedeutung dieses Opfers, was dann eben jetzt Numa als Hauptcharakter, aber auch die anderen bringen, und zeigt uns erst, was überhaupt nötig war, damit die Überlebenden überleben konnten.
So. Ja, ja.
Und das macht er auf eine Art und Weise, die halt einen überrascht und einen da noch tiefer, sag ich mal, trifft. Weil, also ich habe es irgendwann schon erahnt, dass es dann irgendwann darauf hinauslaufen wird.
Als er auch selber sagt, er sieht sich nicht mehr, wie er nach Hause kommt und sowas.
Genau, aber also da war es dann schon ziemlich klar. Aber ich habe irgendwann hat mich dieses Gefühl beschlichen, ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, obwohl ich gar nicht wirklich groß wusste, ne, ob er jetzt es am Ende geschafft hat oder nicht.
Also
ich
allein mit seinem Fuß dann, als er sich geschnitten hat.
Genau, all diese Dinge, das war alles dann schon so eine Bestätigung immer weiter. Aber ich weiß nicht, was es war. Es hat mich auf jeden Fall dieses Gefühl beschlichen, so, okay, so, ich glaube nicht, dass der Dudes irgendwie schafft. So.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz hat der Film einen halt die ganze Zeit so im Unsicheren gelassen, so.
Ja.
Ne, schafft das jetzt oder schafft das nicht? Wie ist das? Wann kommen diese Leute? Wie wird das Ganze aufgelöst? Und dann am Ende dann wirklich zu sehen, okay, er hat es nicht geschafft und dieses Voice-Over dann auch dir klar sagt, ich bin einer von denen, die es nicht geschafft haben und ich habe es nicht geschafft, damit es die anderen schaffen können und diese Dinge. In Kombination mit dem zum Beispiel auch, dass die ganzen Namen der Opfer und deren Alter eingeblendet werden und einfach jeder...
Oh, das hat mich mal fertig gemacht.
Ja, obwohl es so viele Charaktere waren, dass man sich die Namen wirklich schwer merken kann. Also ich kann mir nur die Namen von den vier wichtigsten Leuten merken. Roberto, Nando, Antonio, das sind die drei, die losgezogen sind am Ende und halt Numa.
Nando war aber Kurzform für Fernando, oder?
Na, genau, Nando ist ja eine Abkürzung für Fernando.
Ja.
Das sind so die vier Namen, die ich wirklich jetzt noch sicher behalten konnte und vielleicht noch so einzelne Figuren wie Coco oder irgendwie sowas, die irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Aber auch wenn man jetzt die ganzen Namen am Ende nicht mehr weiß, hat man diese ganzen Gesichter trotzdem irgendwie vor Kopf. Und alle diese Tode von diesen Figuren haben einen jedes Mal so super mitgenommen irgendwie, weißt du?
Ja.
Also als die Lawine einstürzt und dieser Coco, der gerade noch davon erzählt hat, wie er unbedingt zum Geburtstag seiner Mutter kommen will, und der Kapitän, auch Martinez, glaube ich, oder wie er hieß, stirbt. Das war einfach so, du wurdest auch mit so niedergeschmettert von diesen ganzen Ereignissen.
Ja, auch generell, als der Erzähler auch stirbt, ne? Ich meine, du meinst ja jetzt schon, du hast es so kommen sehen, aber ich finde so grundsätzlich, ich glaube, das geht auch der Mehrheit so, dass du oft eigentlich immer weißt, wird sich ja sogar in Filmen drüber lustig gemacht, von wegen so, ja, ich werde auf jeden Fall nicht sterben, weil haha, ich erzähle ja gerade die Geschichte so.
Genau, eben. Das
und deswegen, das zeigt ja auch so ein bisschen, weil, wie du schon meinst, man fühlt sich auch, finde ich, so sehr erst natürlich die Person, in die man sich reinfühlt als Zuschauer, so erst eine Bezugsperson, durch ihn siehst du die Geschehnisse so ein bisschen stark und dadurch, dass er dann auch stirbt, zeigt es dir selber als Zuschauer noch mal mehr, wie immersiv der Film auch ist, dass du auch sterben könntest, / würdest.
Ja.
Und das ist halt so, keine Ahnung, das geht dir dann noch mal richtig nah, weil wenn sich, als er dann auch so dir endgültig sagt, weil er liegt schon im Sterben und ich sag ehrlich, in mir waren immer noch ein paar Prozente meines Gehirns waren immer noch so, nee, Mann, der schafft das. Und auf einmal sagt er einfach total fertig, so, yo, mein Name ist,
Nummer, irgendwas, ja.
Ja, und ich bin an dem Tag gestorben. Ja. So, ich wurde so viele Jahre alt. Und ich war so, damn, Alter, was?
Na, ja, und auch ganz am Ende, kommt die Stimme ja nochmal wieder dann am Ende des Films und sagt so, dass er für diese ganzen für die steht, die es nicht geschafft haben. So.
Ja.
Und das ist schon, wie gesagt, das ist nicht obvious gewesen, dass das so kommen wird. Und es ist was eben nicht die Norm ist.
Also naja, genau.
Der Film traut sich damit etwas und er benutzt das ganz, ganz, ganz clever, um eben diese Message und dieses, vor allem dieses Gefühl einfach zu übermitteln, was diese Bedeutung ja bedeutet.
Ja.
Also was das Ganze spitten. Bedeutet einfach.
Und
ja, Mann. so sieht's aus. Ich bin einfach krank wortgewandt. Nee, aber das ist wirklich auf der erzählerischen Ebene super. Ja, super geil gewesen.
Ja.
Und das hat der Original, also Originalfilm ist das ja kein Remake davon. Ich würde das nicht als Remake irgendwie betiteln, sondern eher als neue Verfilmung. Aber das hat Alive halt eben nicht. Da liegt der Fokus halt hauptsächlich auf diesen drei, die am Ende dann noch losziehen. Und das ist genau das, was ich meine dann. Also, dass die Opferrolle in gewisser Weise die Leute, die es nicht geschafft haben, einen Ticken zu kurz einfach kommen. So.
Ja, ja.
Und am Ende geht es ja auch vor allem um diese Tragödie der vielen Toten und deren Opfer, um halt für das Leben der anderen zu sorgen. So.
Ja.
Ja, also erzählerisch und inszenatorisch absolut also umgehauen hat mich das Ding, wirklich. Ja. Wie das einfach auch, also wie unfassbar realistisch das alles aussah, wie naturnah auch die Bilder irgendwie waren.
Die waren ja alle echt. Es gab kein unechtes Bild.
Ja.
Okay, ich glaube, wir haben Empfang. Wir machen den ersten Kontakt.
Ja.
Jetzt habt ihr mal mitbekommen, wie wir hier Radio empfangen. Das ist schon mal passiert. So ein bisschen creepy einfach.
Ja, die Bilder, die man sieht, die sind echt, aber nicht echt.
Die sind nicht wirklich vor. Ja, klar, okay.
Weißt du?
Aber also, die sind echt. Aber sie sind in dem Moment nicht wirklich da.
Genau, also es ist so, dass, und jetzt, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie sowas rein storytechnisch zu erzählen? Irgendwas, worüber du noch quatschen willst?
Nee, da war ich durch.
Ja, dann würde ich jetzt einfach auf diese technische Ebene, worüber wir am Anfang auch schon geredet haben, und über den Fun Fact auch noch dann sprechen. Und zwar ist es so, ja, die Macher, sage ich jetzt einfach mal, des Films, die sind in die Anden geflogen, ins Tal der, also das sogenannte Tal der Tränen, wo diese Absturzstelle eben war, und haben alle möglichen Plates aufgenommen, nennt man das. Also alle möglichen Videos und Bilder von der Umgebung, Helikopter- und Drohnenshots für die großen, sag ich mal, Landschaftsaufnahmen und solche Dinge. Also alles wurde da wirklich aufgezeichnet.
Ja, ja.
Und was ganz interessant war, man hat vorher tatsächlich auch ein, um halt irgendwie den Dreh so effektiv wie möglich zu machen, ein Unreal-Set von diesem Tal gebaut, ein Unreal Engine 5. Und hat da eine Previs auch gebaut, um genau zu wissen, okay, zu welchen Tageszeiten, mit den richtigen Kameras im digitalen Universum, sag ich mal dann, mit den Optiken und allem, den richtigen Tages- oder, sag ich mal, Sonnenstunden und sowas möglich, hat man alles so versucht, so realistisch wie möglich zu halten, um halt einfach zu planen, wie können wir am effektivsten und am schnellsten diese ganzen Aufnahmen kriegen. Um halt auch nicht so lange darum irgendwie abhängen zu müssen, weil es ist schon heftig. Also auf über 3000 Meter Höhe, da atmet es auch nicht mehr so einfach.
Ja.
Und dann sind die mit dem Hauptdarsteller, mit dem Numa auch dann dahin geflogen und haben diese Plates dann auch aufgenommen mit Kameras und Drohnen und was weiß ich allem. Aber, und das ist dann ziemlich interessant, der eigentliche Dreh mit diesem Flugzeugrumpf, der on location wirklich in den Bergen stattgefunden hat, der war nicht in den Anden. Sondern dieser Dreh war in Spanien, und zwar in der Sierra Nevada, bei Granada. Und das ist der übelste Fact. Mein Dad und also die Familie von meinem Vater und auch er halt selber, die kommen daher. So, meine Wurzeln sind zum Teil eben da. Ich habe Familie da in der Stadt. Und ich war auch schon in den Bergen da oben. Und vor 2 Wochen waren mein Vater und meine Schwester sogar noch da und sind da Ski gefahren. So.
Ja.
Wirklich in dem Skigebiet, wo das gedreht wurde. Deswegen, ja, ich wusste ja das nicht und habe das gestern dann gesehen, die Behind-the-Scenes-Material und heute auch noch mehr, und dachte mir so, ey, ist das krass.
Ja.
ja, und die haben wirklich diesen Rumpf nachgebaut, und zwar mehrmals, aber
dreimal, ne?
Ich glaube sogar 4-mal.
Nee, war 3-mal. Einmal im Gebirge selbst, dann einmal in einem ein paar Meter weiter unten in dem Gebirge noch in einem Studio.
Genau, mit dem Volume.
Genau.
Dann auf dem Parkplatz.
Ja, nee.
Doch, da
Parkplatz?
Ja, die haben so ein Set
mit auf dem Parkplatz
gebaut und dann konnten, genau, mit der Hebebühne,
ja,
wo die das absetzen würden. Und dann haben die noch eins auf dem Gimbal, so ein Teil von dem Flugzeug.
Haben die das nicht einfach nur transportiert?
Nee. Die Aufnahmen in dem Flugzeug, also es gab einen Flugzeuginnenraum, der komplett war, auf sogenannten Lungs, also so Lungen, die,
ja, 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 das
um die Turbulenzen gesehen zu zeigen.
Ja.
Und dann gab es noch einen Teil schon, sag ich mal, Prä-Absturz, beziehungsweise während des Absturzes, aber schon kaputt, der auf einem Gimbal stand, um diese extremen Bewegungen, sag ich mal, zu machen. Dann gab es das eine im Studio, das eine in den Bergen und das eine auf dem Parkplatz. Also es gab schon mehrere, aber ist auch scheißegal. Ja. Das oben in den Bergen war eben in diesem Skigebiet. Und dann wurde eben da das Material, sag ich mal, gefilmt. Und nachher in der Postproduktion wurde dann hinten der, wurden dann diese Plates, sag ich mal, die in den Anden gefilmt wurden, hinten dran gefügt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist genau das, was du meintest. Also die Bilder sind nicht computergeneriert, sondern die sind
Computer eingefügt.
Genau, die sind zusammengebastelt. Das ist eine Collage einfach.
Ja, ja.
Also Standard Compositing, Standard Sex, Sex.
Alles klar.
Set Extension, so, Abkürzung ja. Sex. Aber genau, also es ist nichts am Computer gemacht. Alles, was wir sehen, sind wirklich die Anden, beziehungsweise
Sex. Ja.
Und genau, in der Mitte, der Teil, wo diese Abschlussstelle ist, wenn wir nicht in diesen Totalen sind, weil dann ist es auch einfach rein composited, ne? Wenn wir jetzt diese großen Drohnenflüge haben in diesem wirklichen Tal. Ja, aber all das ist tatsächlich gefilmt und dann wurden halt, wie gesagt, der Absturz zum Beispiel dann im Studio, in diesem Volume-Studio auch gedreht und alles Mögliche oder auf diesem Parkplatz verschiedenste Situation, wenn das Flugzeug zum Beispiel sehr verschüttet war und der Schnee sehr hoch lag und die das dann freischippen und sowas.
Mm.
Da ist dann viel auch auf diesem Parkplatz-Set in Anführungszeichen gefilmt worden.
Ja.
Aber der Großteil tatsächlich wirklich oben in den Bergen, in der Sierra Nevada. Und was interessant ist, die Sachen, die oben in den Bergen gedreht wurden, auch chronologisch.
Naja, dazu haben sich sogar die Darsteller, glaube ich, entschieden, ne?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber es macht.
Einmal vom Wording her hatten die während des Scenes auf jeden Fall gesagt, dass die Darsteller sich irgendwie dafür entschieden hätten.
Ja, es macht auf jeden Fall halt auch. Also es gibt eine Sache, und das haben wir auch schon mal angerissen am Anfang der Folge, die es halt super schwierig macht, das nicht chronologisch zu filmen. Und zwar geht es um diese Veränderung, die die Schauspieler durchmachen.
Genau, ja.
Und das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ja nicht nur der Maske, sag ich mal, zuzuschreiben, sondern das ist tatsächlich ja, Ernährungsplan. Die haben einfach super viel abgenommen.
Immer ja, die hat auch einen Ernährungscoach und sowas, der immer dabei war und sowas, der so für die auch so ein bisschen so war wie so ein Feldjäger oder sowas. Die hatten so richtig in die Kamera, in die Behind-the-Scenes-Kamera gesagt, von wegen so, boah, Alter, heute gibt's irgendwie, keine Ahnung, Fett-Truthahn oder sowas. So jetzt nur hoffen, dass der Ernährungscoach heute nicht auftaucht. So.
Ja, oder mit diesem Pudding und sowas.
Ja, ne? Auch das, ja.
Aber, oder mit dem Mousse da, ja, aber genau das ist es. Also, ne, die Schauspieler haben nach und nach immer mehr Gewicht verloren, um halt auch diese Transformation über diese 72 Tage in den Bergen halt auch realistisch porträtieren zu können. Aber
crazy realistisch. Am Ende des Films, ja, wenn du die Beine siehst, Alter, ich dachte mir, damn, die haben halt wirklich durchgezogen.
Das ist halt richtig, richtig krass.
Das ist richtig krass.
Ja, und das macht es halt echt extrem schwierig, das Ganze nicht chronologisch zu filmen.
Ja.
Weil, ne, du kannst ja jetzt nicht an dem einer Woche auf einmal irgendwie noch 70 Kilo wiegen und der nächsten noch 40, so.
Ja.
Das ist halt eine Komplikation, beziehungsweise ein Punkt, der letztendlich, glaube ich, auch so ziemlich, ja, dazu gezwungen hat, die meisten Szenen eben so zu drehen. Und der sich auch auf jeden Fall ausgezahlt hat, weil, wie gesagt, es wirkt alles zu 100% realistisch. Du hast nicht einmal, ich habe nicht einmal in diesem Film irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das sieht irgendwie nicht echt aus oder das kann auch nicht sein oder was weiß ich, sondern es ist alles so, ja, einfach so ohne ein Blatt vom Mund zu nehmen, sag ich mal, oder von die Linse einfach draufgehalten und gezeigt.
Ja.
Auch diese extreme Gewalt oder Brutalität irgendwie, auch bei diesem Absturz und sowas. Es wird einfach nicht davor gescheut, dieses ganze Ausmaß des Unglücks halt wirklich einfach hautnah zu zeigen und hautnah miterleben zu lassen. So.
Ja.
Ja, super. Super interessant, vor allem finde ich es, liebe ich es einfach immer so, besonders wenn man selber irgendwie Filme macht oder machen will und in dem Ausmaß,
ja.
Dann diese Einblicke zu kriegen und zu sehen, wie einfach da gearbeitet wird.
So. Besonders wenn du siehst, dass da echt so wenig CG benutzt worden ist und sowas, macht mich einfach immer irgendwie ziemlich glücklich. Auch wenn wir jetzt gerade, kann ich ein bisschen anteasern, bei unserem nächsten Projekt haben wir auch relativ viel CG mal uns ausprobiert auf jeden Fall. Mhm. Und das hat bestimmt auch, das ist auch cool irgendwo, das macht auch Spaß. Besonders wenn du es halt kannst, so. Aber bei solchen Filmen denke ich mir immer so von mir so, ja, so, wenn ich Film machen möchte, dann ist eigentlich auch eher das der Weg. Solange es sich halt anbietet, wenn du jetzt sagst, du machst im Universum.
Ja, ja. Ja.
So, dann, ja.
Dann schwierig, ne?
Ja, ja.
Also,
obwohl, Christopher Nolan hat doch sogar jetzt vor, in seinem nächsten Film oder sowas, oder? Was nicht, oder gibt es nicht irgendeinen Film, der schon im Weltraum gespielt hat? Irgendwer hatte jetzt vor, einen Film im Weltraum zu machen.
Echt?
Ja.
Also,
Gerüchte auf jeden Fall.
Interstellar kann ich auf jeden Fall sagen, ist nicht im Weltraum gedreht.
Ach so, Digga. Okay.
Nee, keine Ahnung, hab ich jetzt gar nichts damit bekommen. Würde mich jetzt nicht groß wundern, wenn Christopher Nolan irgendwie anfängt, auf dem Mond zu drehen zu wollen oder sowas.
Ich glaube nämlich
Christopher Nolan. Aber ob Nolan das war machbar ist oder ob das eher ein Witz war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste ich mal nachlesen. Aber ja, es ist natürlich so, wenn du Dinge zeigst, vor allem jetzt in dem Fall, die wirklich auch realistisch, also real sind, so, finde ich den Ansatz halt auch die Realität, soweit es möglich ist zu zeigen, halt absolut wichtig.
Ja, voll.
Und wie gesagt, es ist nichts da irgendwie groß jetzt am Computer generiert, was diese Bilder betrifft, sondern es ist einfach, es sind klassische Filmtricks letztendlich, die da benutzt werden, um am Ende das Bild halt wirklich dann auch zu ermöglichen. So.
Ja.
Und ja, das ist absolut große Handwerkskunst und teilweise auch schwieriger. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist deutlich mehr Aufwand gewesen und hat mit deutlich mehr Arbeit, sag ich mal, verbunden, in die Anden an diesem Punkt zu fliegen, tagelang diese ganzen Plates zu drehen, um die nachher zu benutzen und allein schon die einzelnen Perspektiven und alles zu wissen, alles, das muss ja alles schon gedreht sein. Und dann wird dieser eigentliche Film gedreht. Also du musst wissen, welche Shots gibt es, also diese ganze Vorbereitungsphase und sowas. Das ist, glaube ich, deutlich mehr Aufwand, als hätte man das jetzt einfach alles CG gemacht.
Ja.
So.
Ja.
Weil besonders jetzt so große Landschaftsaufnahmen, so große Berge im Hintergrund und sowas zu machen, die kaum irgendwie, auf die kaum einer achtet und auch die kaum Details brauchen, das jetzt am Computer zu machen, da spreche ich auch jetzt aus eigener Erfahrung, ist kein großer Aufwand, so. Ne, natürlich, wenn man jetzt einen absoluten 100% Realismusbereich geben will, ist das, muss man schon Profi sein, so, um das zu können, so, das kann ich jetzt auch nicht auf diesem Level, aber es ist auf jeden Fall für solche Produktionen absolut machbar und wie gesagt, meiner Meinung nach, also ich behaupte mal, es wäre weniger Aufwand gewesen, aber der Respekt und die Liebe für dieses Projekt und für diese Geschichte, haben das Team halt eben dazu ja gezwungen, würde ich nicht sagen, aber sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden, es eben so zu machen, um halt wirklich die Realität abzubilden.
Ja.
In einer gewissen Weise.
Du musst dir mal vorstellen, wenn du in dem Team, so wir beide, wissen ja unsere meisten Zuhörer, wir beide arbeiten ja auch auf jeden Fall im Raum Medien, ja. So, und haben natürlich eine riesige Vorliebe für den Film selbst. Stell dir mal vor, du bist in diesem Team drinne und du bist in der Pre-Production und auf einmal wird festgelegt halt wirklich, dass ihr auch wirklich halt in die Anden halt reist, ne? Mhm. und du weißt, dass du jetzt so ein halbes Jahr lang einfach mitten im Schnee bist, so ultra kalt. Bro, und du darfst da einfach einen fetten Kinofilm drehen.
Ja, es ist halt
abgefuckt. Tight as fuck. Also es ist abgefuckt, aber es ist...
Also halt, es ist abgefuckt geil.
Ja, mega.
So, ne, also waren jetzt nicht ein halbes Jahr in den Anden, um das noch... Also, ne?
Ja, die waren schon lange da. So.
Ja, die waren 16 Wochen in der Sierra Nevada.
Ja.
Und ich habe eine oder zwei Wochen in den Anden. Aber trotzdem, 18 Wochen oben in den Bergen ist schon hart auf 3000 Meter Höhe. Auch in der Sierra Nevada auf der Höhe ungefähr.
Ja.
Ist schon heftig so.
Ja.
Und also ich war jetzt, ne, wie sagen wir jetzt, am Dienstag auf dem Dreh. So, ich war den ganzen Tag draußen in dem übelsten Wind. Und war abends so fertig, dass ich am nächsten Tag echt fast überlegt habe, mich krank zu melden, so ungefähr.
Es war dein erster so professioneller Dreh, ne?
Ja, auf der Größe auf jeden Fall, ja definitiv. Ja. Aber halt wirklich, ne, von 5 Uhr morgens irgendwie bin ich aus dem Haus bis, ich glaube, 20:30 oder sowas war ich wieder zu Hause. Und ich war froh, dass ich am nächsten Tag nicht wieder los muss, so, ne? Das ist schon eine körperliche Arbeit, die man unfassbar unterschätzt. Und ich war jetzt am Dienstag auf dem Parkplatz so in irgendeinem Baumarkt draußen im Wind halt einfach und es war trotzdem schon krass und wenn du überlegst, du bist jeden Tag dann da in den Bergen, teilweise auch schon irgendwie um 3 oder so aus dem Bett, um dann da vor Sonnenaufgang oben zu sein, um den Sonnenaufgang zu catchen und solche Sachen, das ist halt richtig, richtig kranke Knochenarbeit.
Aber es muss so geil sein.
Und es ist eben, ich glaube, es ist halt was.
Fett sein.
Auch dann dieser Dreh, 16 Wochen da oben mit dem Team, jeden Tag in diesen Bergen abzuhängen und diese Szenen zu drehen, ist für mich halt, also das ist mein absoluter Übertraum.
Safe.
So.
Habe ich, als ich dieses Behind the Scenes gesehen habe, egal ob jetzt das Team, was die Produktion durchführt, als auch das Team, was das Schauspiel durchführt, was ja auch sehr verschmolzen ist, dadurch, dass die ja auch alle die ganze Zeit aufeinander hingen und sowas, war einfach, da hatte ich, egal welchen Bereich ich dieses von dieser Produktion mir angesehen habe, ich dachte mir so, damn, dafür mache ich den Scheiß, dafür ja. arbeite ich jetzt gerade so viel, dass ich da vielleicht irgendwann mal reingerate, egal auf welche Art und Weise, weil man hat ja auch diese Videos gesehen vom Casting, von den Schauspielern und sowas, und die haben ja totale Randoms sozusagen, so ein paar davon hatten vielleicht so ein bisschen Theatererfahrung und sonst waren da welche wirklich dabei, hatten gar keine Schauspielerfahrung, wo ich mir auch dachte, crazy, aber genau das hatte ich erst noch vor ein paar Monaten, hatte ich mir dazu was angeguckt, wo auch Leute meinten, ey, wir driften irgendwie wieder, was Schauspiel angeht, voll ab von dem, was wirklich real ist, deswegen gibt's jetzt generell ein paar mehr Produktionen, die sich sagen, ey, lass mal, Harry Potter, die haben, also so Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die konnten alle, die waren keine Schauspieler. So, und dann ist es perfekt geworden. Deswegen war ich auch in dem wieder, als ich dann das Casting gesehen habe, wie die sich gefreut haben, dass die genommen worden sind. Alter. Das war so herzerwärmend einfach. Und dann haben die abgeliefert einfach.
Ja, geisteskrank. Also Schauspiel-Performance, unfassbar.
Ganz
also,
großes Kino, kann man sagen.
Ja, halt for real. Da erzählt natürlich auch immer ein Regisseur auch dazu, der die Schauspieler anleitet oder die Schauspielenden anleitet so.
Ja.
Und da ist Mayona, glaube ich, auch auf jeden Fall der Richtige für so.
Wurde ja auch mehrfach vom Team bestätigt, genau. dass das
also,
mega gut war.
Es geht nicht nur um das Ensemble, sondern auch um den Dirigenten auf jeden Fall so. Und oft ist der Dirigent so das Wichtigste, um das ganze Ding überhaupt erstmal ertönen zu lassen, sage ich mal. Ne? Aber jeder Einzelne in diesem Cast hat einfach nur geisteskrank abgeliefert.
Ja.
Also diese Szenen, wo die sich aus diesen Lawinen rausreißen, dieses Geschrei und alles. Boah, ich habe hier wirklich Gänsehaut gehabt, weil es mir einfach schlecht ging. So. Weil es mich so fertig gemacht hat.
Ja.
Und ja, also es war ein echt krasses Erlebnis, was ich zutiefst bedauere, dass ich den nicht im Kino sehen konnte.
Ja, ich auch.
Muss ich echt sagen. Das ist so ein richtig fetter Wermutstropfen.
Das stimmt schon. Das
ist schon so ein bisschen so der Tarn der Suppe. Aber das war verdammt gute Suppe von Takumi. Da sind wir wieder am Anfang.
Ja.
Lecker Rahmen.
Ja.
Ja, ich würde sagen, ich habe dann erstmal alles gesagt so zu dem Film, was mir jetzt so auf dem Herzen lag, was ich so loswerden wollte. Hast du noch irgendwas?
Ich weiß nicht. Vielleicht eine persönliche Frage.
Hm?
Stell dir vor, dass du jetzt in einem Flugzeug sitzt, was über den Anden abstürzt. Du bist da mit ein paar Menschen und dir wird zum ersten Mal nahegelegt, du musst jetzt einen anderen Menschen, der mit dir abgestürzt ist, der schon tot ist, müsstest du jetzt essen. Würdest du, weil du hast ja immer noch die Entscheidung im Prinzip, ob du es tun würdest oder nicht. Würdest du es tun?
Es ist halt was man nicht so beantworten kann. Was ich aber beantworten kann, ist, dass bevor ich diesen Film gesehen habe, hätte ich ganz klar Nein gesagt. Und nachdem ich diesen Film gesehen habe, weiß ich, dass dieses Nein absolut nicht realistisch ist.
Und damit haben wir den Einstieg in diese Folge.
ja, definitiv.
Nee, voll. Also ich dachte mir auch während des Films, dachte ich mir noch, wenn die in ihren ekligen kleinen Beutel die Fleischzupfen da rausgeholt haben, war ich so, Bruder, ich kotz gleich alles voll.
Ja,
ich
fand das so. Mir war so schlecht auch. Mir war so unwohl, das zu sehen.
Ja, ja.
Aber, ne, das war auch am Ende dieser Doku, die ich gesehen habe, hat einer von den Decalito, von den Überlebenden auch gesagt, so. Wahrscheinlich sagen die meisten, die diese Doku sehen, sie hätten es nicht getan. Aber wärt ihr da oben gewesen, hättet ihr es getan. So.
Ja, ja.
Und wie gesagt, es geht im Grunde auch nicht darum, dass es getan wurde, sondern was es am Ende gebracht hat, so.
Ja.
Das ist das Wichtigste. Und ja, das ist ja, sag ich mal, das Thema wieder. Da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, worum es in diesem Film halt einfach geht. So.
Ja, ja.
Deswegen, ja, es ist eine super, super, super schwierige Sache, aber man kann niemanden in irgendeiner Weise verurteilen, egal welche Entscheidung der da trifft. Weil es
geht. Ist eine Ausnahmesituation.
Ja, es geht einfach um Leben und Tod, und zwar auf die übelste Art und Weise.
Bis auf die Knochen. Ja, ich weiß, es kommt halt, ich dachte, der kommt jetzt vielleicht sogar ganz gut. So.
Es ist schon ein bisschen kritisch.
Ich habe aber tatsächlich vorher, ich schätze mal, es hängt alles zusammen, so, weil ich habe über Social Media, habe ich so eine Bilderreihe bekommen von den Fotos, die dieser eine da die ganze Zeit gemacht hat. Also ich habe die echten Fotos, habe ich gesehen.
Ja.
Und ich habe mir die alle angeguckt und erst, das war ganz smart geregelt, erst am Ende der Bilderreihe hat so jemand so den Text dazu geschrieben. Und ich gucke mir diese Bilder an und ich war so, damn, die hatten ja so einen happy Absturz irgendwie, so die lächeln die ganze Zeit da drauf und so. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass da teilweise eine halb abgenagte Leiche im Schnee liegt. Und dann kam ich am Ende an, habe das so gelesen, bla 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 bla, und denke mir so, damn, okay, so viele Tage, wow, okay. Und dann auch wieder von wegen so, ja, und im ersten Bild sieht man auch übrigens so die Spine von jemandem, wie sie da rumliegt. Und ich war so, was? Wie konnte mir das nicht auffallen? Dann bin ich zurückgegangen, denke mir so, Alter, ich sehe hier gerade einen wirklich abgenagten Menschen. Man. Und dann erst hat mir meine Freundin auch erzählt, dass sie so einen geilen Film gesehen hätte über einen Flugzeugabsturz. Und ich war direkt so, und dann essen die sich. Und sie, ach, ja, das wollte ich dir jetzt nicht sagen. Ja, die essen sich so. Und ich war so, ja doch, ich habe davon gelesen, erst vor ein paar Tagen. Hm. Und da wusste ich noch gar nicht, dass so ein Film rauskommt einfach. Und dann, also er war schon draußen zu dem Zeitpunkt. Das ist wirklich so krank an mir vorbeigerauscht, ja, dass ich die realest Story lese und mir denke, damn, das sollte man verfilmen.
Ja, scheiße. Ja, es ist schon echt eine krasse, krasse Geschichte.
Ja, das stimmt.
Ja, und verdammt gut umgesetzt.
Ja.
Auf jeden Fall.
Macht jetzt halt auch voll Sinn bei so viel Pre-Production, dass dieser Film so lange gedauert hat, ne?
Ja, eben. Ich meine, klar, du musst natürlich auch erstmal dann richtig recherchieren und dich mit den Personen da, also mit den Überlebenden auch auseinandersetzen, wenn du es richtig machen willst und wirklich dir jede Geschichte anhören. Ja, einfach überall dir die Gedanken machen und da so lange dran arbeiten, dass du einfach diesem ganzen, was da passiert ist, auch einfach gerecht wirst und vor allem den Leuten auch gerecht wirst, die kein Mitspracherecht mehr haben, ob es verfilmt wird oder nicht.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist nämlich das Ding so. Also, du kannst die Leute fragen, die überlebt haben und die ihr Leben jetzt glücklich zu Ende führen können, so. Aber du kannst halt nicht die Leute fragen, die ihr Leben gelassen haben, so. Und da ist eine Verantwortung dran, wenn es um echte Personen geht, die ist einfach, ja, die ist nicht abzutun, einfach so.
Ja.
Deswegen erwarte ich auch von so einem Film eigentlich, beziehungsweise ich habe es ja, wie am Anfang gesagt, eigentlich nicht erwartet, aber deswegen bin ich so großer Fan von dem Film, weil dieser Film es halt eben genau so macht, wie man es machen muss, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja. So, ich finde, das ist ein guter Abschluss,
Word.
Um diesen Film, sag ich mal, zusammenzufassen. Guckt euch diesen Film auf jeden Fall an, wenn ihr ihn nicht geguckt habt und immer noch da seid. Ich meine, wir haben euch jetzt alles gespoilert, aber es ist trotzdem ein verdammt guter Film. Schreibt uns gerne mal, was ihr von dem Film haltet und was ihr gut oder schlecht fandet. Ja, und ich weiß nicht, sollen wir noch meine Sache diese Woche sagen?
Ey, ja, können wir machen. Ich muss nur kurz überlegen. Ich glaube, ich habe richtig viel Film geguckt.
Richtig viel Film geguckt.
Richtig viel Film. Ich habe nicht so viel Film geguckt. Kam mir mehr vor. Egal. Ich habe sonst echt, ich mache gerade gar nichts. Meine Freundin ist im Urlaub.
Scheiße, Digga.
Ja, deswegen auch immer alle geilen Filme oder sowas, die gucke ich halt nur mit meiner Freundin und dann.
Na.
Ah, verdammt.
Müsst ihr hier so eine Watchparty machen?
Nee.
Nee. Wo sind die?
Die sind Teneriffa. Auf Teneriffa.
Teneriffa, Karneval feiern?
Nee.
Auf Teneriffa wird geisteskrank Karneval gefeiert, ne?
Aber ist ja nicht zu der Zeit, wie hier Karneval gefeiert wird, oder?
Doch.
Ja. Sicher?
Ja.
Okay, also da, sie hat mir noch nichts berichtet.
Okay, krass, ja, was geht ja, was ist heute los?
Ja, vielleicht, heute war sie ja noch nicht draußen, okay.
Ja, es kommt auch darauf an, auf welcher, also wo du auf der Insel bist, aber da wird geisteskrank gefeiert.
Okay, ja, crazy. Ja, hier auch an alle Kölner, die uns hier zuhören.
Alaaf.
Ja, bleibt Alaaf besonders. Trinkt nicht zu viel Alkohol. Mhm. So, passt auf eure Mitmenschen auf. Ist immer wieder ein Chaos hier in Köln.
Ja, ja, man wird fast geschlagen, habe ich gehört.
Ja, wurde heute fast geschlagen. Ich war 5 Minuten in Köln, hab fast Bombe bekommen, konnte weitergehen, alles cool.
Durchgewunken.
Das war meine eine Sache.
Entspannt. Ja, meine eine Sache diese Woche. Ich würde tatsächlich sagen, das Aufregendste und für mich Bedeutsamste diese Woche war tatsächlich der gerade eben schon angesprochene Dreh. Ich war Second AD, Second Assistant Director, bei einem großen Werbedreh für ein, ja, sehr bekanntes Kreditinstitut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da groß drüber reden kann, wer das war, deswegen lasse ich es lieber.
Ja.
Aber genau, es war ein recht großer Dreh mit ja, verschiedensten Leuten, die große Aufgaben übernommen haben. DOP war zum Beispiel Alexander Paukner. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand den kennt, aber der zum Beispiel ja
Dune gemacht.
Nee, verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel auch ist er mitverantwortlich, ich weiß gar nicht, ob er da auch DOP war oder nur Operator oder in welcher Funktion, aber glaube ich, für das Polizistensohn-Video von Böhmermann. Also er hat auch generell fürs ZDF Neo Magazin, heißt das ja, glaube ich, ne? ZDF Neo Magazin Royal, ne? Hat er, glaube ich, schon einiges auch gemacht hinter der Kamera und solche Sachen. Ja, und ich bin da reingekommen über den Regisseur des Ganzen und einen Bekannten von mir, der, mit dem ich jetzt momentan ein bisschen zusammenarbeite, dem Bruno. Und ja, es war auf jeden Fall ein großer, aufwendiger Dreh. Es war ein Drehtag. Also war jetzt nicht riesig, aber es war schon ziemlich cool. Und ja, das erste Mal auch so dieses Top-Notch-Equipment wie eine Arri Alexa Mini LF oder sowas, habe ich in Action auch gesehen. Ja, und einfach einiges gelernt und meinem Traum einen Schritt näher gekommen. Ja, und ich erhole mich immer noch ein bisschen davon.
Ja, denke ich mir. Ich
bin so ein bisschen krank geworden dadurch, ein bisschen Halsschmerzen. Ja. Wegen diesem, also es war wirklich Nordseewetter da oben. Und wir waren in Ossendorf. Und da ist der Wind gepfiffen, Junge, dass du dich teilweise reinsetzen konntest. Ja, das war schon heftig, ey.
Ja, und dann noch eine Arri Alexa Schultern.
Ja, auf der Steadicam hauptsächlich tatsächlich.
Ja.
Auch immer schön mit jemandem, der Windschutz gehalten hat, ansonsten wäre das Ding nämlich einfach rumgeflogen.
Ja,
ja, ich habe tatsächlich die ersten paar Stündchen so von 9 bis 11 den Security-Parkplatzwächter gemacht. Und zwar stand ich mal im Funk mit der ersten Regieassistenz und die dann durchgegeben hat, da waren Autos, sag ich mal, durchs Bild fahren können und wann nicht. Und das war zuerst mal meine Aufgabe. Irgendwann habe ich dann aber auch mit den Schauspielenden, der die dann immer vorbereitet und, sag ich mal, angesagt für die einzelnen Szenen, die gedreht werden.
Ja.
Also hier und da einfach so Aufgaben übernommen. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in Zukunft da aussieht. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich geil. Genau.
Ja, ich bin auch gespannt. Also hört sich vielversprechend an bisher auf jeden Fall. Bleibt auch ihr gespannt, ja, ihr da Zuhörenden.
Bleibt gespannt! Okay, wie sieht's mit dir aus?
Wie?
Was? Achso, du hast gar keine eine.
Ja, ich wurde heute fast geschlagen.
Ach, das war das wirklich jetzt?
Ja, ja.
Okay.
Ja, sonst passiert gerade nicht so viel.
Okay. Ja, ey, melde dich, wenn du Zeit hast. So, können wir chillen.
Ja. Das Problem ist, ich habe nicht mal Zeit. Es passiert trotzdem nichts Interessantes einfach. Ja, das ist crazy, wirklich. Leute, werdet nicht 18. Macht es einfach nicht.
Macht es nicht.
Oder geht nie aus der Schule raus. Bleibt so viel sitzen, sagen, wie ihr könnt.
Das mit dem 18 werden
zu tun. Ja, ist mir auch schon ein paar Jahre. Ich war mit 18 auch noch in der Schule.
Ja.
Nee, bleibt einfach in der Schule, Leute. Wirklich. Oder ja, also werdet reich direkt.
Ich muss schon sagen, also mein Job macht mir schon noch Spaß. Natürlich nur, weil ich die Aussicht habe, dass ich irgendwann woanders bin.
Genau.
Ja.
Ja, das ist bei mir, würde ich sagen, auch gerade so. Ja.
Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich den Rest meines Lebens da bin, wo ich jetzt bin,
ja,
bitte, dann würde ich die Branche wechseln, glaube ich.
Oder ja, ich auch. Also nee, ich sag gar nichts dazu gerade. Dinge werden passieren.
Dinge werden passieren.
Wir haben Einfluss darauf. Wir haben keinen Einfluss darauf. Ja. Aber voilà, ich mache keine Werbung mehr. Ich mache
auf keinen Fall
Werbung mehr.
Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch durch mit der heutigen Folge. Wir sind dankbar, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und noch dabei wart, seid. Ja. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Drehzeug. Ja, schreibt uns auf Insta, wie gesagt, was haltet ihr von dem Film? Und worüber wollt ihr von uns eine Folge hören vielleicht auch? Und generell, wenn ihr irgendwie traurig seid oder sonst, schreibt uns einfach. Und ansonsten macht's gut und es gibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
Barbadies geben.
What?